Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Lauritz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Aficionado Filmpodcasts, dem ersten jetzt im neuen Jahr 2026. Auch wenn ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob die alte Folge vielleicht doch noch im neuen Jahr dann rausgekommen ist, weil der Schnitt sich verzögert hat. Ich habe gerade nachgeguckt, es war der zweite erste. Nee, aber das ist die erste Folge, die wir in diesem neuen Jahr aufnehmen, ne? Peter.
Das ist korrekt und wir haben es leider nicht geschafft, uns persönlich im Studio zu treffen. Wir sind uns gegenseitig zugeschaltet und ja. Ich muss deswegen, weil ich das gerade sehe und das ganz faszinierend finde, direkt eine Frage stellen, weil du hast so Kopfhörer an.
Ja.
Und wenn ich das richtig sehe, ist das so eine Art Leopardenfell dran.
Das ist vollkommen richtig. Das sind nämlich meine alten Kopfhörer und das sind so alte Sony-Kopfhörer. Und nach einer Zeit lösen sich immer diese Ohrenmuscheln auf halt, ne?
Ja.
Und dann wollte ich mir neue bestellen bei einem amerikanischen Versandunternehmer. Und hab dann gesehen, dass es auch so Leopardendinger gab. Und dann dachte ich, ach, warum eigentlich nicht? Sieht ja sowieso nie jemand, aber bis jetzt halt, ne?
Ist aber auch komisch, du sagst, sieht ja sowieso nie jemand, dann muss ich ja die speziellen Leopardendinger nehmen, das macht ja gar keinen Sinn.
Ich fand das ganz humoresk mit den Leopardendingern, deshalb habe ich die gekauft.
Aber dann nur für dich selber, ist ja Quatsch.
Nur für mich selber, ist ein Witz, den ich mit mir selber gemacht habe.
Okay.
Ja, genau.
Na gut.
Ja, okay. Peter, hast du denn eigentlich ich frage das jetzt, weil ich gar nicht weiß, ob du eins hast, hast du ein Getränk mitgebracht?
Ich habe ein Getränk mitgebracht.
Was hast du denn dabei?
Ich habe, es sieht ein bisschen komisch aus, weil ich habe eben gemerkt, also das ist das Glas. So.
Ja, ah, ja. Mh.
Und ich habe eben gemerkt, dass ich gar nicht so ein typisches Pinneken habe. Das hätte ich gebraucht, also so ein kleines Gläschen. Das ist jetzt hier so ein Grappa-Glas, passt überhaupt nicht zu dem Getränk, was da drin ist. Denn da drin ist ein Hauch Wodka, der mir gleich gar nicht schmecken wird.
Pass mal auf, das ist sehr witzig, denn ich habe hier, pass mal auf, was ich hier habe. Ich habe hier so einen Flachmann, habe ich mir irgendwann in Berlin gekauft, so ganz trashig mit so einem Sowjetstern drauf, denn das passt auch zu meiner Karnevalsverkleidung gestern. Ich war gestern auf einer Karnevalsparty.
Oh.
Ich verkleidete mich als Marco Ramius, falls ihr das was sagt. Das ist der Kapitän, der von Sean Connery gespielt in Jagd auf Roter Oktober.
Ja.
Ich habe mir so eine russische Ushanka, heißt die, glaube ich, so eine Fellmütze gekauft. Und so ein Kapitäns-Jackett und hab mir auch die Haare mit Spray grau gefärbt, natürlich wie Sean Connery das tut. Und ich wurde tatsächlich auch erkannt als Marco Ramius. Manche hielten mich auch für Captain Iglo, aber ja.
Okay, ja gut, das heißt, dein Getränk hat mit dem Film fast nichts zu tun,
doch,
aber dann eher mit den
Schauspielern. Es war noch da und ich dachte halt, wie du ja auch letztlich, und das wäre die Verbindung, dass ja auch im dritten Teil dieser Reihe dann der Sean Connery auch auftritt, aber es war vor allen Dingen, wie du wahrscheinlich an das Hochprozentige gedacht hast, was in ein, zwei Szenen dieses Films eine große Rolle spielt, und dann hatte ich auch den Wodka witzigerweise hier drin noch.
Ach, wunderbar. Ja, dann
sagen, da stoßen wir mal an, ne?
Dann Prost, ne?
Prost.
Ja, Prost.
Ah, lecker, lecker, lecker.
Ich weiß nicht.
Nee.
Bin kein Wodka-Freund.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber ich fand, es passte halt.
Er geht so scharf geht er die Kehle runter. Scharf.
Ja. So,
naja.
Naja, gut, okay. Also, wir haben ja jetzt schon ein bisschen ein paar Tipps gegeben. Es geht heute um den Film, der dann nicht heißt Indiana Jones, sondern Jäger des verlorenen Schatzes.
Korrekt. Der erste Teil, der hieß noch Die Jäger des verlorenen Schatzes. Ist witzig, ich habe mir dann noch so ein paar Rezensionen aus der Zeit von damals angeschaut und war dann erst verwundert, dass die immer von Die Jäger sprechen oder Die Jäger des verlorenen Schatzes im Englischen Raiders und nie von Indiana Jones. Da war ich verwundert, da habe ich das erst so richtig verstanden, dass erst ab Teil 2 dieser, inzwischen sind es glaube ich 5 Filme oder so, diese Marke Indiana Jones existiert.
Ja. Genau, also das fand ich auch ganz interessant, dass wenn man danach sucht, irgendwie auch bei Google oder so, dann kommen immer die anderen Teile, weil dieser heißt halt auf Deutsch Jäger des verlorenen Schatzes, beziehungsweise auf Englisch heißt der Raiders of the Lost Ark. Und genau, da war der Indiana Jones Name noch nicht so bekannt. Und ich möchte jetzt direkt zum Start auch nochmal so eine These raushauen, die habe ich mir so überlegt. Es ist eigentlich der Gegenentwurf zum letzten Film, den wir besprochen haben, nämlich Die Unbestechlichen.
Der Gegenentwurf?
Es ist der Gegenentwurf, denn bei Die Unbestechlichen sehen wir ja ein Amerika, das korrupt ist, das nicht funktioniert, solche Dinge. Und hier bei Indiana Jones, sag ich jetzt einfach mal, sehen wir ja einen amerikanischen Helden und sehen wir die USA als Kraft des Guten, also ganz anders als in Die Unbestechlichen.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Also Amerika ist ja hier sogar das klassisch Gute, wie es besser gar nicht mehr werden kann, ne? Im Kampf gegen Nazis, für Gott letztlich sogar und und Indiana Jones als strahlender Held will ich gar nicht sagen, weil er hat auch gewisse Macken und so, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen vielleicht, aber finde ich keine schlechte Idee.
Und wir sind ja hier.
Und was man natürlich auch noch sagen muss, wir haben ja beim letzten Mal auch bei den Unbestechlichen gesagt, dass das ein Film war, wo man manchmal irgendwie der Handlung nicht mehr so richtig folgen kann und sich fragt, was passiert da eigentlich, und der sehr, sehr sachlich ist und sehr, sehr dokumentarisch, und das ist Indiana Jones eben halt gar nicht. Es ist halt ein Blockbuster, super bunter Abenteuerfilm, der einfach die ganze Zeit mehr oder weniger Spaß macht.
Genau, es ist halt einer dieser Filme, der ist, glaube ich, von 1981, die so das große Hollywood-Blockbuster-Kino der 80er Jahre letztlich einläuten, ne? Wo wir, ich glaube, ein Jahr davor oder so haben Das Imperium schlägt zurück. Wir haben Superman, wir haben Indiana Jones, all diese Filme, die in den 80ern große Hollywood-Blockbuster sind und die alle eigentlich eher so eskapistischer Natur sind, wie bis zu sehr positiv amerikanisch. Top Gun hatten wir ja auch mal besprochen, ne? Die im Prinzip Amerika in einem sehr guten Licht zeigen letztlich, ne?
Ja gut, Top Gun ist natürlich schon fast eine Werbung fürs Militär, das ist nochmal eine Ausnahme. Aber wie du schon sagst, ich würde noch früher anfangen, so 77, Krieg der Sterne, du hast es schon gesagt, Star Wars, da fängt das so an, ne? Dieser Eskapismus, dieses Blockbuster-Genre der 80er wird da schon so ein bisschen vorgegriffen, und man kann vielleicht sagen, dass hier dieses neue Genre so richtig fortgeführt und auf die Spitze getrieben wird.
Ja, und wir können ja gleich noch ein bisschen was zu den Machern des Films erzählen. Vielleicht reden wir jetzt mal erst über den Film selber. Was muss man sagen? Indiana Jones ist ein Archäologe, dem Titel nach. Ne?
Archäologe slash Abenteurer,
ja.
Slash Weltenretter.
Genau, und dieser Film startet auch direkt mit einer Action-Szene, wo man den Indiana Jones erst von hinten sieht, dann mit so einer Truppe einheimischer Träger mit so einem Esel begleitet und so. Und er bleibt total cool am Anfang. Ne? Man sieht so, er will irgendwo hin, und da mehren sich die Zeichen, dass es so ein bisschen gefährlich ist und seine Träger alle so ein bisschen ängstlich, und er ist ihm alles egal. Ne? Auch die Spinnen und sowas, riesige Spinnen, das ist ihm alles egal. Und
also die anderen sind ja schon fast überzeichnete Deppen. Ne? Also der eine rennt weg, weil eine Statue ein bisschen unheimlich aussieht im Urwald. Und der letzte Verbliebene, der gespielt wird von Alfred Molina übrigens, einer seiner allerersten Kinorollen, dafür aber nur eine ganz kleine Rolle und eine Deppenrolle, der ist halt auch die ganze Zeit so ein bisschen blöd und stellt sich am Ende als Verräter raus, und Indiana Jones, wie du sagst, halt eben gar nicht.
Genau, und dann ist es quasi, dass er so ein Grab, eine archäologische Stätte quasi untersucht, um dort so eine goldene Figur zu stehlen, muss man ja letztlich sagen, ne?
Muss man so sagen. Holt er aus diesem Tempel raus. Übrigens, irgendwo in Südamerika, genauer wird es nämlich interessanterweise nicht beschrieben, ne? Da heißt es so Südamerika 1936. Ja. Südamerika ist ja nicht so groß. Keine Ahnung, wo es ist. Komischerweise habe ich aber gelesen, wenn man mal so Zusammenfassungen liest oder so, da ist immer die Rede von Peru, aber der Film sagt das an keiner Stelle eigentlich.
Stimmt, da ist wirklich nur diese eine Einblendung mit der Jahreszahl, und um auch zu signalisieren, dass der Film in der Vergangenheit spielt, ne? Und wo er spielt, genau. Und da gibt es dann diese berühmte Szene mit dieser riesigen Kugel, die ihm hinterherrollt, die ja schon ganz oft auch zitiert wurde in anderen Filmen und Parodien und so weiter. Und er löst dann quasi das Alarmsystem aus dieser Grabstätte, wenn es eine Grabstätte ist, und dann rollt ihm eine riesige Kugel hinterher, vor der er wegläuft, ne?
Genau, ikonische Szene wird ja auch dargestellt in diesen Filmstudios in Hollywood, ne, live, wo neulich übrigens ein Unfall passiert ist, seitdem glaube ich erstmal nicht mehr. Aber das nur am Rande, aber du sprichst diese Szene schon an, und da finde ich, ist aber das erste Mal auch so ein Bruch erkennbar hin zu einer Indiana Jones Figur, die halt manchmal so von von kleinem Missgeschick zu Missgeschick sich geschickt, dann aber wiederum hangelt irgendwie, ne? Also da passieren halt Dinge und dann macht Indiana Jones ein bisschen ein dummes Gesicht, aber dann am Ende ist er doch wieder Herr der Lage. Das ist ja sehr, sehr häufig im Film.
Genau, er ist halt nicht so ein strahlender Held, der immer Herr der Lage ist letztlich. Also er ist am Ende immer, kommt er als Sieger heraus, aber er ist nicht immer komplett Herr der Lage. Ihm passieren auch Missgeschicke, wie zum Beispiel diese Szene. Er versucht dann, als er diese Goldstatue holt, weil er denkt, okay, da ist so ein Mechanismus und wenn das gleiche Gewicht da drauf ist, dann ist es gut, da kann ich die Statue klauen. Und dann hat er so ein Säckchen mit Sand oder sowas und stellt das da drauf und erst alles gut, eher ganz entspannt. Und dann am Ende muss er dann doch abhauen, weil es doch nicht funktioniert hat.
Und genau, er hat sich verschätzt. Er ist ein bisschen ein Gauner auch, oder? So
er ist
als Charakter.
Ein Schlitzohr, würde ich vielleicht sagen.
Ein Schlitzohr. Ja, so.
Ja. Ja, er wendet auch mal so Tricksereien an und sowas, ne? Er ist so ein bisschen gerissen vielleicht, ne? So.
Mit den Frauen hat er ja auch so ein bisschen, ne? Hat er auch mit den Frauen und so, muss man ja auch.
Ja, da muss man ja auch, genau, es ist halt wirklich absurd. Er wird dann auch als Frauenheld so ein bisschen stilisiert. Er entkommt dann diesen Eingeborenen, muss man ja sagen, ne? Die ihn dann verfolgen, weil er die Statue geklaut hat. Was ja auch irgendwie verständlich ist. Und dann hören wir auch zum ersten Mal dieses berühmte Indiana Jones Theme, was glaube ich jeder im Kopf hat. Die berühmte Filmmusik von John Williams, wo ich schon am Anfang gedacht habe, als diese ersten Szenen sind, dass das eigentlich auch schon für die damalige Zeit eine sehr klassische Anspielung war in der Musik, was irgendwie an so 30er Jahre Western auch erinnert hat oder sowas, eher oder 40er Jahre. Ne? Ja. Also was
ich meine, das ist ja, also John Williams hat ja schon bei Star Wars die Musik gemacht, da fängt das ja schon an, ne? Diese sehr orchestrale Musik. Und ja, hast du recht, ist eine von vielen Anspielungen auf diese klassischen Abenteuerfilme in den 30ern.
Ja, eher so Pulp-Filme halt, die ja auch zitiert werden, so B-Movies letztlich, ne?
Ja, diese, ich glaube, wie heißt das, Serial-Filme heißen die, so Fortsetzungsfilme vor dem eigentlichen Hauptfilm, so wie Zorro oder so, da gab es so Filmreihen. Ja,
genau.
Und genau, und da ist es auf jeden Fall auch eine Anspielung drauf.
Ja, und dann auf einmal wird umgeblendet, er ist ja auch Archäologie-Professor an der Hochschule. Und dann fand ich so ein bisschen strange, diese Szene, weil dann erklärt er den Uni-Studentinnen und Studenten, dass Neo neu bedeutet. Oder denke ich so, also das sollte doch ein Student an der Uni wohl wissen, geradezu, wenn er irgendwie Archäologie studiert.
Und, ja, auch neolithisch sollte das lithisch irgendwie mit Steinen in Verknüpfung bringen können oder so,
ja,
aber.
Genau, und ich finde, das ist ja
nicht. Ist halt für das Massenpublikum.
Ja, aber fand ich halt ganz witzig. Und dann, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob es mir aufgefallen war. Diese Studentin.
Ja.
Die ihm dann zuzwinkert und auf ihre Augenlider Love You geschrieben hat.
Ja. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, hatte ich auch vergessen oder verdrängt, verrückt, aber es muss halt, es sitzen ja auch fast nur junge Frauen in seiner Vorlesung, so ein paar versprengte Männer irgendwie und die sind natürlich alle da, weil die den Indiana Jones so scharf finden. Ja, und der hat ja auch dann sozusagen zwei Persönlichkeiten, ne? Da ist er in seinem Tweed-Jackett oder so.
Mit Brille auch auf einmal, ne?
Mit Brille auf einmal auch der seriöse Professor, der nebenbei aber auch heimlicher Frauenschwarm ist.
Ja.
Und als Abenteurer läuft er halt mit seinem berühmten Fedora-Hut rum und seiner Lederjacke und so und ist dann auf einmal ein ganz anderer Mensch.
Und wir haben noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade ein, weil es, glaube ich, irgendwie als so selbstverständlich gilt, wer spielt Indiana Jones?
Harrison Ford, ja, stimmt.
Ja, genau. Hätte also
man sagen sollen.
Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne? Aber Harrison Ford spielt irgendwie seine zweite ganz große Rolle neben Han Solo. Und der bringt das auch einfach sehr gut rüber, diese Coolness, die er auch schon als Han Solo hat letztlich, ne, diese Abgezocktheit und gleichzeitig aber auch irgendwie nicht so eine Uneingreifbarkeit, ne, weil er ist halt jemand, dem auch Missgeschicke passieren, wie du sagst, ne.
Genau, ich finde aber, wo du gerade sagst, also eigentlich ist es nochmal so ein bisschen eine Weiterentwicklung von Han Solo oder eine Fortführung, also dieses Schlitzohrhafte und dieses, naja, auf Risiko gehende und ein bisschen, er ist immer auch ein Zocker und so und das erinnert mich schon auch an Han Solo. Gibt ja auch so ein paar Szenen, die auch an Star Wars Szenen erinnern, wo er irgendwie umzingelt ist und dann seine Revolver zieht oder so. Da ist er ein bisschen wie der durchtriebene Han Solo aus Star Wars auch.
Ja, genau. Nur halt auch noch irgendwie besonders klug. Was ich dann aber ganz toll fand, muss ich sagen, wie sie das Thema des Films eingeführt haben. Also es ist ja das Thema, ist ja die Bundeslade. die Verschollene aus Israel, die angeblich sehr mächtig ist und sowas, und jede Armee, die sie vor sich herträgt, ist unbesiegbar. Und da kommen dann zwei so Geheimdienstleute und das fand ich eine gute Idee, dass er denen erzählt, was damit auf sich hat, um halt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer einzuführen in den Film, weil auch logisch ist, diese Geheimdienstleute wissen auch nicht, was das ist, ne?
Ja, das stimmt. Also ich meine, er ist natürlich in 5 oder 2 Minuten erklärt ja alles und so, ist natürlich auch ein bisschen verrückt, dass er dann zufällig alles weiß über die Bundeslade und so und das alles erklären kann.
Aber, und gleichzeitig er sagt, dass er eigentlich gar nicht der Experte ist.
Ja, genau.
Sondern sein alter Freund.
Genau, sein alter verschollener Kumpel. Fand ich auch gut. Aber klar, es ist halt, wie du schon sagst, ist eine gute Idee, um die Handlung voranzutreiben und so. Und insofern passt das schon.
Genau, und dann wird er halt beauftragt, von der amerikanischen Regierung quasi die Bundeslade zu sichern. Wo ich aber dann auch gedacht habe, hey, das ist aber auch irgendwie ein bisschen, wenn das Ding wirklich so wichtig ist, so ein bisschen schlampig von der amerikanischen Regierung, da einen so einen Archäologen rüber zu schicken, wenn man weiß, dass irgendwie, also man weiß, dass die Deutschen dahinterher sind, irgendwie auch mit vielen Soldaten oder so. Und da habe ich gedacht, also da könnte die US-Regierung ein bisschen mehr aufbieten, oder?
Ja und nein. Ich meine, gut, es ist eine Leerstelle, der Film spricht da nicht weiter drüber, aber man könnte ja auch sagen, dass es dadurch besonders diskret ist. Ne? Also wenn du da jetzt irgendwie 20 Agenten hinschickst und wir wissen ja gar nicht, wie gesagt, ist eine Leerstelle, vielleicht gab es ja noch einen Agenten oder so, der das Ganze beobachtet hat oder so. Man weiß es nicht.
Hat so ein bisschen was James Bond-haftes vielleicht, ne? So wie total, das dann gemacht wird, ne? So der einzelne Spezialist, der dann das macht und so. Naja, auf jeden Fall erzählt der Film dann, dass es dann diese Marion gibt, die Tochter seines Ex-Kollegen. Und die hat da so ein Medaillon oder so und das braucht man, um die Bundeslade zu finden. Und die wird dann eingeführt, wie sie, ich habe notiert, irgend so ein Nepalesen unter den Tisch säuft.
Genau, die säuft irgend so ein Nepalesen unter den Tisch, wie du jetzt gerade sehr despektierlich zusammengefasst hast. Ja, die sitzt irgendwie in Nepal fest, so ganz genau wissen wir auch nicht warum.
Stimmt eigentlich, ja, richtig.
Wird nur so angedeutet, dass sie da irgendwie hängen geblieben ist und eigentlich gerne zurück in die USA möchte. Mhm. Und sie ist natürlich eine verflossene Liebschaft von Indiana Jones, der sie offenbar vor 10 Jahren oder so hat sitzen lassen. Und das nimmt sie ihm mächtig übel, als er dann plötzlich auftaucht und gerne dieses Medaillon von ihr haben möchte.
Ja, Thema verflossene Liebschaften. Da wird ja auch nicht klar, wie alt sie war, als sie irgendwas miteinander hatten. Ich habe mal gelesen.
Sie war noch ein Kind.
Ja, ich habe mal gelesen, dass George Lucas wohl, also der Produzent des Films, die Idee hatte, dass
Drehbuchautor.
Ja, auch mit Drehbuchautor. Die Idee hatte, dass sie 11 war und Steven Spielberg, der Regisseur, wohl gesagt hat, sie sollte wohl ein bisschen älter sein.
Was?
Ja.
Zum Teufel ist denn da in George Lucas gefahren?
Das weiß ich auch nicht. Hä? Ja, das, also da habe ich auch gedacht, okay. Ja.
Okay.
Naja, auf jeden Fall ist sie noch sehr sauer auf ihn, eröffnet, dass der ehemalige Kollege vom Indy, weswegen er auch, glaube ich, eigentlich dahin ist, um zu erfahren, wo der Edna ist. Also so heißt der Kollege, dass der wohl tot ist. Und ich habe mich gefragt, es geht ja heutzutage, geht's ja immer so in Büchern und Geschichten um Tropes, ne? Ist das so ein bisschen mit Marion und Indiana Jones, ist das der Trope from Enemy to Lovers? Oder ist das zu weitgehend? So, die beiden.
Das musst du mir jetzt mal erklären. Was ist das?
Ein Trope ist so eine Art.
Trope.
Trope. Ein Trope ist so eine Art, ja, könnte man auch sagen, Narrativ, ne? So eine Art, eine Art Klischee auch, ne? Und From Enemy to Lovers ist, dass sie sich erst so hassen und dann lieben am Ende.
Ein Tropos, wie man auf Griechisch sagt.
Topos meinst du, nicht Tropos.
Nee, Tropos. Tropos gibt's auch. Aber es gibt auch
vielleicht kommt Tropos. Es von Tropos. Also ja, das kann sein, von den Tropen. Ja. Vielleicht ist es das, also so ein bisschen wie bei Eiskalte Engel zum Beispiel, ne?
Ja.
Sowas, ne? Und da habe ich mich gefragt, ist das schon oder ist das zu weitgehend, dass man das in diese Kategorie einordnet?
Nö, passt doch. Also ich meine, das zieht sich ja über die gesamte Filmhandlung bis zum Ende, kommen sie ja wieder dann zusammen und so, warum nicht?
Ja, genau, auf jeden Fall, die ist erst sauer auf ihn und dann kommen dort in dieser nepalesischen Bar, Gaststätte, ich weiß gar nicht, tauchen die Nazis auf. Das ist so ein fieser, so ein fieser Klischee-Deutscher, Typ SS-Arzt, würde ich mal sagen.
Ja, Arnold Tod heißt er.
Arnold Tod ist so ein übler Sadist und Ja, der möchte natürlich dieses Medaillon haben, was die Marion hat, ne? Weil das ja dazu...
Kleiner Funfact zu Arnold Todd, der ja hier gespielt wird von einem gewissen Ronald Lacey, ein britischer Schauspieler. Weißt du, wer eigentlich vorgesehen war für die Rolle?
Ja, weiß ich.
Du alter Streber.
Und ich glaube, der hätte, ich sag mal so, eine Peitsche genommen und sie Indiana Jones in die Fresse gehauen.
In der Tat, genau. Klaus Kinski wäre es gewesen. Und er hat aber damals gesagt, ich habe das Zitat mir herausgeschrieben, er hat die Rolle abgelehnt mit den Worten, das Drehbuch war genauso dämlich beschissen wie so viele andere Filme dieser Art. Und das Witzige ist aber, er hat dann stattdessen in dem grandiosen, super bekannten Film Black Mamba mitgespielt, den man heute keine Sau mehr kennt, irgendein Billo-Film.
Ich kenne das Fahrgeschäft. Kennst du das Fahrgeschäft im Phantasialand, ne?
Ja. Hat damit aber nichts, noch nicht mal damit okay. was zu tun. Es ist einfach ein Film, der völlig in Vergessenheit geraten ist. Aber, so sagt man, hat Klaus Kinski dafür ein bisschen mehr Geld bekommen. Und
das klingt sehr nach ihm.
Entschieden. In der Tat, ja. Genau. Aber du wolltest weiter über den Nazi reden.
Nee, das war eigentlich auch, ich finde, es hat so ein, also ist eigentlich schön klischeehaft gecastet, so mit dieser runden Brille auch noch, ne? Mhm. Im Prinzip alles verkörpert so, was auch an den Nazis schockierend war, ne? So die Banalität des Bösen, wie der geschrieben wurde, auch mal von Hannah Arendt. Und er sieht ganz unscheinbar aus, ist aber echt ein übler Kerl. Also das fand ich ganz interessant. Und aber sie überwältigen dann diese Nazi-Crew, der seine Leute mitgebracht hat, und fliegen dann nach Kairo, weil dort in der Nähe soll sich ja die Bundeslade befinden, ne? Und die Marion hat ja dieses Medaillon, das man auf einen Stock stecken muss, auf einen Stab, und dann gibt der Preis, wo die Bundeslade ist.
Genau. Wenn der Stock die richtige Länge hat.
Wenn der Stock die richtige Länge hat. Und da hatten, gut, das wird dann später ein Thema, die Nazis sich verrechnet, die hatten ja diesen, haben ja diesen Franzosen dabei, ne? Mhm. Diesen französischen Archäologen Belloc. Belloc heißt er, glaube ich, ne?
Belloc, ja.
Und den finde ich eigentlich einen ganz interessanten Charakter. Der taucht ja am Anfang auch und nimmt Anfang auf und nimmt Indiana Jones diese goldene Statue weg. Mhm. Und sagt ihm ja auch, das ist etwas später, das fand ich ganz interessant, dass der Indiana Jones auch gar nicht so weit davon entfernt ist von ihm, der so eine Art Grabräuber ist, und dass irgendwie nur so eine Kleinigkeit fehlen würde, ja. Dann wäre er auch so, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Und das ist ja auch eine Kritik, die irgendwie später immer an dem Charakter geäußert wurde, dass im Prinzip ein kolonialer Grabräuber ist er, ne?
Ist er auch, ja. Bis in allen Teilen eigentlich. Ja gut, vielleicht nicht in den zwei neuen Teilen, aber das ist auch Wurst.
Ja.
Aber in der Tat, ja klar, das ist, ich finde, dieser Film ist sowieso durchzogen von ganz viel Kolonialismus und Rassismus, das könnte man heute oder würde man heute sicherlich nicht mehr so machen. Du hast eben schon die Eingeborenen angesprochen, die sehr, sehr klischeehaft und stereotyp dargestellt sind mit ihren Blasrohren und halt nur so absolute Nebenfiguren sind, die dafür da sind, irgendwie von Indiana Jones ausgetrickst oder gemeuchelt zu werden, ne? Also oder auch, weiß ich nicht, als er in Kairo ist, die Araber, das sind auch nur irgendwelche Leute, die faul auf dem Boden rumsitzen, die einen Säbel haben oder die irgendwie hinterlistig mit ihren Äffchen Geheiminformationen.
Wir müssen über das Äffchen sprechen. Wir müssen über das Nazi-Äffchen sprechen. Also ich muss sagen, das war für mich der unsympathischste Charakter des ganzen Films.
Ja, weißt du, warum der so unsympathisch war? Weil der so enttäuscht hat, weil am Anfang
ich glaub,
ein großer
ja,
Freund von Äffchen.
Das. Ja.
Und fand das ganz toll, dass dieses Äffchen da auftritt. Und dann, als man erfahren hat, dass er als Spion
für die Nazis unterwegs war. Ja.
Also sozusagen so ein SS-Herr Nilsson sozusagen. Und das finde ich schon sehr, sehr enttäuschend. Also das macht ihn dann natürlich sehr, ja. Andererseits ist er nicht vielleicht auch nur ein Opfer. Was kann so ein Äffchen schon ausrichten?
Naja, aber das haben ja viele gesagt, die da mitgemacht haben bei den Nazis, ne? Also.
Tja, schwierig. Ich meine, am Ende wird er ja, also das hat mir dann schon leid getan, er wird ja dann versehentlich vergiftet von diesen Datteln, die eigentlich für Indiana Jones bestimmt waren, die vergiftet waren. Und da schnappt sich dieses Äffchen mit seinen flinken Fingern natürlich so eine Dattel und frisst sie auf und stirbt dann. Auch traurig irgendwie, aber ja. Naja,
ich glaube, passiert's halt. Der Punkt, den du sagst, der es war, und das habe ich jetzt gerade erst gemerkt, das stimmt, er hat einfach enttäuscht. Man denkt, es ist ein nettes kleines Äffchen und hilft und dann spioniert es für die Nazis.
So. Macht man nicht.
Ja, auf jeden Fall in Kairo kommt es dann auch zu so einer Verfolgungsjagd, wo dann die Marion natürlich gejagt wird, weil sie dieses Medaillon hat, ne? Und schön fand ich den Ausruf, den sie macht, um zu bescheiden, dass man nichts tun darf. Ich bin Amerikanerin.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man das damals schon so ein bisschen ironisch gemeint hat oder.
Nee, das wirkte für mich nicht so ironisch. Also
wahrscheinlich nicht.
Nee. In der Jones versucht sie zu retten, da gibt's auch diese legendäre Szene mit dem krassen Schwertkämpfer, ne? Ich weiß nicht, ob du die vorhin gemeint hast.
Die habe ich gemeint und die ist natürlich super witzig. Der Schwertkämpfer, also Indiana Jones muss da verschiedene Hindernisse sozusagen überwinden, um Marion retten zu können. Und eines davon ist so ein Schwertkämpfer mit so einem lächerlich riesigen Säbel, der sich da aufbaut und mit dem Säbel so rum schwirrt und irgendwelche Kunststücke macht, und Indiana Jones ist völlig unbeeindruckt, zieht seine Pistole und erschießt ihn halt so. Ich meine, am Ende muss man sagen, hat er auch einen Menschen getötet, ne?
Ja. So, es hieß moralisch. Ja, ich habe das jetzt nicht nochmal gecheckt, aber dass wo in Wirklichkeit ein langer Kampf geplant war im Drehbuch. Und
Ach so.
Ich weiß ja nicht, ob ich habe es nicht nochmal nachrecherchiert, aber es hieß lange, dass da ein langer Kampf choreografiert war zwischen Indiana Jones und diesem Schwertkämpfer. Und dass Harrison Ford an dem Tag aber irgendwie Durchfall oder Magenprobleme hatte. Ja. Und man deshalb die Szene so umgeschrieben hat, dass er einfach den Typen kaltblütig erschießt. So gelangweilt.
Das habe ich auch so gelesen, und ich stelle mir vor, dass das stimmt, weil es einfach witzig.
Genau, und es ist ja auch bekannt, dass Harrison Ford gerne mal improvisiert. Auch diese Szene bei Star Wars, wo Prinzessin Leia sagt, ich liebe dich, und er sagt, ich weiß, war ja auch so nicht im Drehbuch, der hat ja auch improvisiert.
Ja. Toll.
Fand ich einfach sehr schön. Aber genau, am Ende schnappen sie die Marianne, und da habe ich auch noch gedacht, also da muss ich auch wieder sagen, warum haben die Amerikaner nicht auch irgendwelche Leute angeheuert, weißt du? Die Nazis kommen da auf, quasi fast mit Bataillonsstärke und sowas, in einem ehemaligen britischen Mandatsgebiet, was auch nochmal seltsam ist, dass das einfach so, ja, bringt ihr eure Waffen und solche Sachen alles hin und so, und ne, auch ein bisschen seltsam. Naja, okay, aber es ist halt der James-Bond-Geschichte so ein bisschen geschuldet. Und die Marion wird dann halt gefasst, und der Belloc ist dann mit ihr in diesem Zelt und versucht er sie so ein bisschen zu bezirzen irgendwie schon, ne? So französisch.
Ja, er ist halt scharf auf sie offenbar, ne?
Und ist auch ein fieser Spanner, ne? Als sie sich umzieht, beobachtet das irgendwie so im Spiegel so, ne? Der fiese Franzose, ne? Ist auch so ein bisschen klischeehaft, ne? Wie er da dargestellt wird.
Ist aber auch wieder so ein klassisches Motiv, was auch so ein bisschen stereotyp und einseitig ist, wie sie dann mit den, in Anführungsstrichen, mit den Waffen einer Frau sich dann wehren kann, indem sie ihn halt glauben lässt, dass sie ihn auch gut findet oder so, und ihn dann halt veräppelt.
Gut, dass du das ansprichst, weil ich habe mich noch gefragt, eine Frage ist jetzt, ist die Marion, ist das ein progressiver weiblicher Charakter oder nicht?
Nee, also da wäre meine Antwort ganz klar, nee. Es gibt wahrscheinlich Dinge, die dafür sprechen. Also sie säuft halt alle unter den Tisch. So. Mhm. Also es ist irgendwie wäre jetzt in der Zeit und in Abenteuerfilmen eine sonst eher vermeintlich männliche Eigenschaft. Aber dadurch, dass das so hervorgekehrt wird und hervorgehoben wird, wie witzig, diese zierliche, hübsche Frau säuft alle unter den Tisch, dadurch wird es wieder so ein Klischee. Und dadurch wird es auch wieder nicht progressiv, finde ich. Und sie ist halt, sie muss sich ja eigentlich ständig retten lassen. Also sie ist ja kein sehr handelnder Charakter, sondern am Ende muss Indiana Jones immer kommen und sie befreien.
Genau, der lässt sie dann ja auch zurück, als er sie da entdeckt in dem Lager, als sich da reingeschlichen
super
hat,
wo frech,
sie gefangen ist.
Super,
ne?
Frech.
Naja, dann muss ich dich jetzt hier zurücklassen, ne? So, und das ist
unglaublich.
Auch der.
Überleg mal, was hätte alles passieren können?
Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, nee, das ist doch nicht progressiv, weil wie du schon sagst, am Ende ist sie ja immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie löst selber ja keine Probleme.
Genau.
Zur Handlung weitergehen muss man sagen, okay, er entdeckt dann diese Bundeslade, ne? Der Indiana Jones mit seinem Kumpel zusammen, der von John Rhys Davies gespielt wird. Da muss er auch einfach sagen, da gibt's auch nur so eine schlimme Szene gleich, aber da reden wir gleich drüber. Und der Franzose, der Belloc, entdeckt das aber und zockt sich die Bundeslade, gibt die seinen Nazi-Kumpels und sperrt den Indiana Jones vermeintlich da in diesem Grab oder was das da ist, diese Grabstätte, diese, ne, da unten ein, schiebt den Deckel drauf und weg, ne?
Da sind noch ganz viele Schlangen drin, was.
Und
was
wirft die Marion, die Nazis werfen die Marion hinterher, und wir wissen ja, Schlangen, das ist das Einzige, was Indiana Jones wirklich hasst, ne?
Ja, sein Kryptonit sozusagen.
Sein Kryptonit. Aber am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, sie entkommen dann aus diesem Gefängnis, und Indiana Jones muss dann natürlich verhindern, dass die Bundeslade nach Berlin geliefert wird, ne? Und die Nazis wollen das eigentlich mit so einem Fantasieflugzeug machen, was da steht, ne?
Mhm. Ein Einflügler heißt das, glaube ich, oder nur Flügler.
Genau, ein Nurflügler. Es gab ja mal so einen Nazi-Entwurf, der, glaube ich, nie geflogen ist, so ein Horten, der sehr aussieht wie so ein moderner amerikanischer Tarnkappenbomber, der auch so ein Nurflügler ist, B-2, glaube ich. Aber dieses Flugzeug ist ein absolutes Fantasieflugzeug, das hat es so nie gegeben. Und dann gibt es halt so eine Verfolgungsjagd und der Indiana Jones, also die Verfolgungsjagd ist dann wirklich endgültig absurd. Er verfolgt die Nazis dann irgendwie mit einem Lastwagen und zwei Begleitwagen und gut bewaffnet unterwegs sind mit einem Pferd und schafft es halt, die alle zu überwältigen.
Mhm.
Also wo ich auch denke, also das sind wirklich ganz dumme und unfähige Nazis, die könnten doch einfach, also er verfolgt die mit so einem Truck, wo er ist und er hängt da dran oder warum, also er ist in diesem Truck, warum schießen nicht einfach auf die Reifen, auf den Truck irgendwas, aber sie machen gar nichts. Also das muss ich sagen, das war schon ganz besonders unfähig.
Unfähige Nazis, die gibt es ja auch heute noch, leider.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, er bekommt diese Bundeslade dann, nimmt die Nazis ab. Und dann gibt es diese ganz seltsame Szene, wo dann die Marion dem John Rhys Davies, also deren lokaler Guide ist, sag ich mal, so auf den Mund küsst zum Abschied. Sagt irgendwie, der Kuss zur Seite ist für deine Kinder, der rechts für deine Frau und dann noch einen für dich auf den Mund. Also, ganz seltsam und er dann so ein ganz komisches Liedchen vor Freude anstimmt.
Ja, ja, genau. Komische Szene versteht man nicht als Zuschauer. Ich dachte kurz irgendwie beim ersten Mal gucken, dass das so ein Trick ist oder so, der noch irgendeine weitere Rolle spielt im Film, aber es ist halt nicht so. Es ist einfach nur eine komische Szene.
Genau, und dann sind sie auf diesem Frachtschiff, das sie dann nach Großbritannien, glaube ich, bringen soll. Und dann, was passiert, ist ja ganz klar, die Nazis kommen im U-Boot nochmal, ne?
Genau, die kommen im U-Boot und anders als das Flugzeug, von dem du eben gesprochen hast, ist das ein U-Boot, das wir vielleicht auch aus einem anderen Film kennen. Und weißt du aus welchem?
Das Boot.
Korrekt. Du bist ein richtiger Streber, du weißt ja alles.
Ich fand das aber ganz interessant, weil, das war nämlich mein Gedanke, also als ich den Film gesehen habe, wusste ich das noch nicht. Das ist, ich habe ihn tatsächlich aufgeschrieben, es sieht ganz anders aus als bei das Boot, weil auf das Boot ist, da ist ja alles dreckig und die sind ungepflegt und die Enge wird betont und da stehen die Offiziere da schön in der ordentlichen Uniform und sowas und alles geht ganz ordentlich zu. Und deshalb habe ich das irgendwie gewundert. Der Indiana Jones, dann, also jetzt muss ich auch mal sagen, also dann wird's halt komplett absurd. Der schwimmt dann von diesem Frachter, wo sie drauf waren, rüber zum U-Boot, das jetzt die Bundeslade hat. Und stellt sich da so oben auf den Turm. Und das Erste, was so der U-Boot-Kapitän befiehlt, ist auf Periskoptiefe gehen.
Ja.
Wo man jetzt, also, das ist jetzt ein bisschen nerdig, aber natürlich waren, muss man sagen, erstmal waren diese U-Boote ja eigentlich tauchfähige Überwasserboote. Die sind also eigentlich fast nie unter Wasser gefahren zu dieser Zeit, sondern die sind vielleicht mal getaucht, um irgendwie zu entkommen, aber die sind sonst fast die ganze Zeit über Wasser gefahren. Das ist eine Kleinigkeit, aber bitte, wenn ihr auf Periskoptiefe sind, wo war denn dann Indiana Jones hin und das Periskop rausguckt? Hat er sich da oben am Periskop festgehalten oder was? Also, weil die fahren ja, vielleicht. Die fahren ja von Ägypten auf irgendeine Mittelmeerinsel. Ich weiß gar nicht, welches war. Und das dauert ja schon ein Stündchen, ne? Also, wie hat er das gemacht? Aber ist egal, er hat's gemacht und es lief bei ihm halt, ne?
Ich glaube, es geht nach Griechenland oder so, ne?
Ja, irgendwie ich hätte das jetzt auch so interpretiert. Ist in der Ägäis auf jeden Fall, glaube ich, irgendwo. Also irgendeine griechische Insel wird's wohl sein, denke ich mal. Naja, und da kommt's dann auch zum großen Finale. Er wird dann letztlich dann doch wieder entdeckt in diesem, haben die Nazis auf einmal so ein U-Boot, unterirdisches U-Boot, Hafendings. Wird er auch entdeckt und dann nehmen die ihn gefangen und er droht dann irgendwie, er droht erst aber noch diese Bundeslade in Luft zu sprengen. Hat er
eine
Panzerfaust oder was das da ist. Und dann ist aber ganz interessant, da möchte er das auch nicht machen, weil das sagt der Belloc auch, na, du möchtest doch bestimmt wissen, was jetzt passiert. So.
Ja.
Und dann ist
ja, ich meine, gut, ja.
Bitte?
Das ist ja wieder dieser Punkt, dass er am Ende doch irgendwie auch ein bisschen ist wie Belloc.
Also genau.
Der will natürlich trotzdem wissen, was da passiert und er will am Ende dann seine Beute sozusagen den Schatz auch erlegt haben als Jäger.
Genau, und dann öffnen die Nazis da auf dieser Insel, ich weiß der Teufel, warum die das da machen, war halt in der Nähe und die waren neugierig. Und dann hieß es ja auch, ja. Sagte der Belockte auch, na besser hier öffnen als in Berlin, ne? Man weiß ja nie, was passiert. Und ja, was passiert dann, als sie die Lade öffnen?
Da kommt halt einiges an geisterhaftem Gekröse herausgekrochen und fliegt dann so durch die Gegend.
Ja, es sind wunderliche Dinge auf jeden Fall, die passieren. Und Indiana Jones weiß aber auch hier, was zu tun ist, denn wie
natürlich.
Schützt man sich?
Woher weiß er das eigentlich?
Das also, habe ich mir auch gefragt.
Er weiß das einfach, ist so ein bisschen wie mit Sodom und Gomorra, ne, wo man halt nicht gucken darf, sonst erstarrt man zur Salzsäule oder so. Und
das ist aber nicht Sodom und Gomorra, das ist doch diese schlangenhafte Figur. Wie heißt der nochmal?
Naja, das ist beides. Es sind drei Sachen. Also es ist die Medusa.
Die Medusa, genau, ja.
In der griechischen Mythologie, bei Sodom und Gomorra ist es auch, ne, du darfst halt nicht gucken auf die Stadt, die da gerade zerstört wird, weil dann starrst du zur Salzsäule. Und dann kennen wir das noch aus Orpheus in der Unterwelt, wo er Eurydike oder so nach oben bringt und sie darf aber auf keinen Fall, er darf sich nicht umdrehen zu ihr und dann macht er das aber und dann muss sie für immer in der Unterwelt bleiben.
Das ist ja auch ein bisschen, dass wir auch aus der unendlichen Geschichte kennen, ja, ne? Da gibt's ja auch diese Szene, wo der Bastian durch diese Wüste oder so läuft und sich auch nicht umdrehen darf.
Ja, stimmt. So ähnlich ist es. Und ja, altes Motiv. Und Indiana Jones sagt auch hier wieder.
Vielleicht war es auch nur eine Vermutung, ne?
Ja, vielleicht war es eine Vermutung. Er hatte halt Glück, wie so oft in diesem Film. Und genau, sagt zu Marion, guck auf keinen Fall hin. Und beide schließen die Augen. Und während die Nazis und der Belock halt dann irgendwie so von diesen Geisterwesen oder so angegriffen werden und zerschmelzen von irgendwelchen Blitzen oder so, überleben die das Ganze als Einzige, weil sie nicht hingeguckt haben. Schlau.
Genau, und ich habe mir aufgeschrieben, alle sterben auf trashige Art und Weise im Feuerstrahl, weil da muss man sagen, so gut der Film auch bei vielen Sachen gealtert ist, hier diese Special Effects, die sehen mittlerweile ein bisschen unfreiwillig komisch aus, wie die Menschen dann so zerschmelzen und sowas, ne?
Das ist richtig. Ich meine, für damalige Verhältnisse weiß
war das
ich nicht. Wird das wohl gut ausgesehen haben? Er hat ja auch nicht umsonst einen Oscar für seine visuellen Effekte bekommen oder so. Aber klar, gealtert ist es nicht so richtig gut. Besser gealtert finde ich als manche CGI, die man so in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Stichwort die Mumie oder der Scorpion King oder so.
Oh aber ja, trotzdem, der Scorpion King ist aber wirklich ein ganz tolles Negativbeispiel, ja.
Unglaublich, unglaublich schlecht. Aber ja, dolle ist es nicht mehr. Hast du recht.
Ja, auf jeden Fall, man beschließt dann, die US-Regierung sperrt die Bundeslade weg, fährt die in so einer Kiste einfach irgendwo hin letztlich, ne?
Ja, so. Behauptet noch, dass man sich drum kümmert und das alles noch erforscht, aber in Wirklichkeit ist die Kiste in einer riesigen, riesigen, riesigen Halle mit ganz vielen Kisten, die genauso aussehen und ja.
Genau, so ist es. Und damit endet der Film und der Indie hat die Marion, von der man in der Reihe, glaube ich, hört man von ihr noch mal was?
Ja, ich glaube, ist das nicht in Teil 3, taucht sie da nicht noch mal auf? Oder ist es sogar in dem Kristallschädel, in dem von 2008 oder 2009?
Ah, weiß ich nicht.
Ich bin mir relativ sicher, dass sie noch mal auftaucht.
Ja, ja, kann sein.
Guck mal, auch das gucke ich jetzt nochmal eben nach. Karen.
Weil das ist alles schon wieder so lange her, dass ich diese Filme gesehen habe.
Schauen wir mal nach. So. Filmografie.
Also sie taucht nochmal auf in das Königreich des Kristallschädels und jetzt in dem fünften Film, den ich zugegebenermaßen noch nicht gesehen habe, weil ich irgendwie mir nicht noch mehr Erinnerungen kaputt machen will.
Und aber in der Tat, sie spielt dann in den beiden neuen Filmen, spielt sie dann nochmal mit.
Ja, genau. Und sie ist die Mutter, glaube ich, von Indiana Jones Sohn, der da gespielt wird in diesem Teil von Shia LaBeouf, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Aber den Film mögen wir, glaube ich, beide gar nicht.
Nee. Aber in der klassischen Trilogie taucht sie nie wieder auf. Also im Tempel des Todes nicht und beim letzten Kreuzzug taucht sie auch nicht auf.
Ja.
Genau. Und dann ist der Film auch zu Ende. Ja, wie hat er die? Ich habe ihn jetzt, glaube ich, irgendwie für den Podcast gesehen und bestimmt irgendwie seit 15 Jahren vorher nicht mehr oder so. Und wie hat er dir jetzt gefallen, ihn so viel später nochmal zu gucken, mit so großem Abstand?
Ja, also der Film ist der von den drei klassischen Teilen, den ich am seltensten gesehen habe. Ich habe, glaube ich, den dritten ziemlich oft gesehen, weil ich den super, super gut finde, weil er einfach so witzig ist, weil ich einfach dieses Duo Sean Connery und Harrison Ford super finde. Und es passieren fantastische Sprüche und Witze, wie zum Beispiel der Superklassiker, wo sie in dem Zeppelin sind und Harrison Ford schmeißt diesen Nazi aus dem Fenster und die verdutzten
Ah ja.
Fahrgäste schauen sich das an und er sagt, keine Fahrkarte.
Meine
Wie witzig.
Lieblingsszene von dem Film ist, wo sie an diesem Strand sind und diese Nazi-Jäger angreifen und der Indiana Jones auf die
Ja,
schießt
ja.
und Sean Connery nur irgendwie die Vögel aufscheucht, die dann in die Flugzeuge reinfliegen und die Flugzeuge stürzen
Ja.
dann ab. Also das fand ich auch sehr schön.
Ja, also keine Ahnung, ich mochte den dritten halt sehr gerne. Und wenn man so möchte, steigert sich dieses Witzpotenzial oder dieser, wie haben wir gesagt, Schlitzohrcharakter oder so von Harrison Ford, von Indiana Jones, von Film zu Film. Insofern ist der erste noch der, was das betrifft, ruhigste oder so. Das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, der, man könnte fast sagen, ernsthafteste. So komisch das klingt, weil er ist ja am Ende einfach ein funny Abenteuerfilm. Aber er hat noch nicht dieses Tempo und so von den beiden anderen Filmen. Aber ist an sich eben ein Film, der ja, knapp 2 Stunden, ich glaube 110, 140 Minuten dauert, dann glaube ich, Spaß macht. Und das war auch wieder so. Was mir halt wie aufgefallen ist, das hab ich am Anfang schon gesagt, manche Sachen sind halt auch inhaltlich oder so schlecht gealtert. Dieses Kolonialherrentum, was da durchschimmert, der Rassismus, das Frauenbild, das sind natürlich alles Sachen, die würde man heute zu Recht und zum Glück nicht mehr so machen. Damals ging das noch, aber ja, das wäre mir so aufgefallen. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Es ist halt ein sehr, sehr klassischer Spielberg, was mir da super
Also,
oft
wobei,
aufgefallen ist. Doch, lass mich, das muss ich
ja,
kurz noch
bitte.
sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die sehr archetypisch sind für Spielberg. Zum Beispiel, und die sind auch irgendwie archetypisch für Harrison Ford, weil ich den oft so sehe in Filmen, dieser Zoom auf sein Gesicht und dann schwitzt er und guckt so verblüfft. Und das ist was sehr Typisches bei Spielberg, wie Figuren auf irgendwas Verblüffendes schauen in so einer Nahaufnahme. Und das sieht man sehr oft. Also das ist halt, oder keine Ahnung, diese Kamerafahrten mit Kran und so. Also was so diese Machart betrifft, ist es schon recht klassisch Spielberg, finde ich. Und da kann man seine Handschrift auch erkennen. Ich habe gelesen, dass George Lucas diesen Film schon länger machen wollte als Regisseur, auch aber eben nicht konnte, weil er gerade noch mit Star Wars sehr beschäftigt war. Und dann Spielberg, sein Kumpel, halt diesen Film so ein bisschen empfohlen hat, ob er da nicht Bock drauf hat. Und jetzt trifft sich das auch ganz gut mit diesem James Bond-haften, was dieser Film hat. Das hast du mehrfach gesagt, ne, dass diese Figur von Indiana Jones so James Bond-haft ist. Und Spielberg wollte wohl immer gerne auch mal einen Film aus der Bond-Reihe machen. Dazu ist es nie gekommen. Insofern hat er es da vielleicht nachgeholt mit.
Ja, das hat er schon so ein bisschen so gemacht, weil, wie gesagt, es ist ja viel, was dort an Sachen drin ist, die auch bei James Bond vorkommen. So dieses Alleinkämpfer-Ding gegen überlegene Macht und sowas, ne? Das ist ja schon das, was sich da durchzieht. Und letztlich, was ja auch ganz interessant ist, der Spielberg, ja auch, was so ein bisschen im Film nachgesagt wurde, dass es so eine Art jüdischer Rachefilm ist, weil Steven Spielberg ist ja selbst Jude und wir sehen ja hier, wie dieses jüdische Relikt, die Bundeslade, quasi Rache nimmt an den Nazis so ein bisschen, ne?
Ja.
So.
Ja, interessanter Punkt. Also hat man, glaube ich, in der zeitgenössischen Rezeption nicht so wahrgenommen. Kam ja auch nicht so richtig super gut an bei manchen Kritikern oder sagen wir mal im wie soll man sagen, im etwas höheren Elfenbein-Feuilleton oder so. Ich habe mir ein Ding habe ich mir rausgeschrieben, weil ich fand es ganz witzig. Krasek, der hat damals für den Spiegel solche Filmkritiken eben auch geschrieben und schreibt: Die Versuppung und Versaftung der störenden Erdbevölkerung unter Schonung archäologisch wertvoller Truhen hat im Kino begonnen. Dann spielt er auch auf diese Szene an, wo man einfach die Augen schließen muss und dann passiert einem nichts. Augen schließen genügt, schreibt er, Augen zu und durch. Wer diesen Rat im Kino befolgt, versäumt nicht einmal viel. Also Begeisterung ist halt anders, ne? Also
ja.
Damals hätte zumindest Helmut Karasek wohl nicht gedacht, dass der Film am Ende doch zu einem wirklichen Klassiker der Filmgeschichte werden wird, was man ja schon sagen kann.
Es ist ein absoluter Klassiker, ne? Also wir haben ja auch gerade über seine Bedeutung im Blockbuster-Kino der 80er gesprochen. Ich würde sagen, das ist einer der Filme, die das am meisten geprägt haben, war ja auch der finanziell erfolgreichste Film des Jahres, 81.
Mhm.
Und der wirklich so diese Wandlung auch vom amerikanischen Kino, wo wir mit New Hollywood viel, auch mit Die Unbestechlichen, der auch in diese Reihe fällt, ne, viel in Frage stellen von Gegebenheiten, von Politik, von Gesellschaft oder so. Und hier sehen wir halt, was ja auch nichts Verwerfliches ist, aber einfach, dass man dem Publikum eine gute Zeit bereiten will halt letztlich, ne, eine Unterhaltung bereiten will und ihnen das gibt, was sie halt sehen wollen, ohne dass sie sich zu sehr anstrengen müssen beim Ansehen des Films.
Total. Und das kam ja offenbar gut an. Also für Harrison Ford war es auch noch der große Durchbruch, kann man sagen. Also natürlich mit Star Wars schon, war ja schon zum Star geworden, aber damit dann nochmal so richtig, auch relativ spät. Ich glaube, da war er schon um die 40.
Ja, genau.
Beim ersten Indiana Jones. Da hat es ja lange auch nicht gut funktioniert für seine Schauspielkarriere. Er hat ja nebenbei immer als Tischler gearbeitet, unter anderem auch für Filmsets und so weiter. Hat er auch ganz gut sogar mit verdient.
Ja.
Mehr als Schauspieler bis Star Wars jedenfalls. Und da ist übrigens ganz witzig, kennst du den Film Der einzige Zeuge mit Harrison Ford?
Nee.
Da geht es um so einen, ich glaube, es spielt bei, lass mich nicht lügen, bei Mormonen oder so. Jedenfalls ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls gibt es eine Szene, wo Harrison Ford dann mit Leuten zusammen an so einem Dachbalken rumschustert, also als Tischler eben unterwegs ist. Und die Leute sagen, ja, woher kannst du das denn? Da sagt er, ja, gelernt ist gelernt. Und das ist eben
ein
kleiner Gag, weil er tatsächlich gelernter Tischler ist.
Er ist ja auch sehr spät letztlich erfolgreich geworden als Schauspieler. Ne? Bei Star Wars war er auch schon Mitte 30. Hat ja vorher auch schon, also ist ja auch einer der George Lucas Schauspieler schlechthin, hat ja auch in American Graffiti mitgespielt,
ja.
Star Wars, dann Indiana Jones und genau, wie du sagst, ich glaube, für seine Karriere war der Film insofern wichtig, als dass er ihn nochmal so ein bisschen als ernstzunehmenderen Darsteller in den Blick gerückt hat, dass er so einen Film auch alleine tragen kann letztlich, ne? Und
also in Star Wars war er ja eher Nebenrolle, auch wenn eine sehr populäre. Und hier ist er die Hauptfigur und kann mehrere Facetten eines Menschen darstellerisch zeigen.
Genau, und ich glaube im Jahr danach oder ein, zwei Jahre danach kam ja auch Blade Runner, also sein dritter ganz bekannter Film letztlich, ne? Wo er das auch nochmal zeigt, wo er wirklich also einer der großen Stars ja der 80er ist und der auch in den 90ern ja auch weiterhin eine sehr große Rolle gespielt in Hollywood letztlich, ne, als Action-Darsteller dann später auch.
Was ich noch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du die Filme gesehen hast in deiner Kindheit oder so, ich fand die damals toll, heute sind sie einfach nur schrecklich und furchtbar. Die Quartermain-Filmreihe.
Ah ja, richtig.
Die aus den 80ern. Mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle und witzigerweise auch mit John Rhys Davies, spielt er auch mit in dieser Filme. Und die sind schon, also die Quartermain-Geschichte ist natürlich älter, ne? Ist ein Abenteuerroman irgendwann aus der Jahrhundertwende oder sowas, keine Ahnung. Aber diese Filme sind halt irgendwie sehr, sehr billig und sind ein völliger Abklatsch. Also Chamberlain als Quartermain, als Abenteurer hat auch diesen Hut an, diese Lederjacke und eine fesche Frau an seiner Seite, also auch alles sehr stereotyp, kommt ein paar Jahre später, ich glaube 85, 86 oder so ins Kino und schwimmt oder versucht so ein bisschen mitzuschwimmen auf dieser Welle der Blockbuster-Abenteuerfilme.
Und hier möchte ich ja auch nochmal so ein bisschen den Kreis schließen, denn weißt du, wer im Jahr 2003 Alan Quatermain gespielt hat? In seiner letzten Filmrolle.
In seiner letzten Filmrolle?
Ja.
Also jemand, der dann da gestorben sein dürfte?
Nee, er hat danach nur nie wieder eine Rolle gespielt.
Okay, nee, weiß ich nicht.
Sean Connery spielt in Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ich wusste das.
Den Hauptcharakter Alan Quatermain. Das war tatsächlich seine letzte Filmrolle.
Du hast vollkommen recht. Ja, ich habe den Film im Kino gesehen und habe mich wirklich, oder ich frage mich das bis heute, warum war ausgerechnet dieser Film sein letzter Film? Das ist so ein bisschen unwürdig, finde ich, weil die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist halt so ein Film, wo man sagt, danke.
Also ich habe den damals so ganz gerne irgendwie geguckt, aber den vergisst man direkt
danach
halt
nicht.
Wieder. Ne?
So genau. Ein typischer Früh-2000er Film mit viel, auch mit viel CGI, wo man damals dachte, man könnte es jetzt und so. Ach ja, stimmt, ja, du hast recht. Ja, schade eigentlich, dass das sein letzter Film war.
Ja, der auch eigentlich so viele große Sachen gemacht hat, aber na, so ist es nun mal, ne?
Naja.
Aber ich denke, den dritten Teil zumindest müssen wir auch irgendwann mal besprechen. Den zweiten mag ich persönlich nicht so, der ist mir zu okkult irgendwie.
Ja, aber der spielt ja witzigerweise früher als der zweite, ne? Also die spielt ein Jahr vor dem ersten Film. Was diesen merkwürdigen direkten Einstieg so ein bisschen erklärt und die Figur des asiatischen Jungen, der auf einmal aus dem Nichts auftaucht oder so. Aber ja, gerne. Den dritten Teil sollten wir auf jeden Fall machen, weil den möchte ich auch nochmal gucken.
Ja, so machen wir es. Und haben wir zu diesem Film noch was zu sagen? Wir könnten jetzt noch so viel sagen zu Steven Spielberg und so weiter und so fort, aber ich glaube, den Spielberg nehmen wir uns dann irgendwann nochmal vor für einen Film, wo er vielleicht auch drehbuchmäßig mehr mitgearbeitet hat in der Entstehung. Hier ist er relativ spät dazu gekommen, auch wenn er noch Sachen mit beeinflusst hat. Es gab ja auch ganz viele Diskussionen darüber, ist der, wie der Indiana Jones ist, ob der jetzt Alkoholiker ist, wie sehr er es der Frauen hält und so weiter. Ne? Und da hat er natürlich schon Einfluss genommen, der Spielberg, aber die ganze Grundidee stammt ja hier von George Lucas, muss man sagen. Ne?
Das ist korrekt. Aber das kann man ja vielleicht dann nochmal besprechen im dritten, wenn wir den dritten Teil besprechen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben für sowas, weil da müssen wir ja nicht mehr so viele andere Dinge besprechen, die wir jetzt schon geklärt haben. Noch ein, wo du gerade sagst, Teil 3, noch ein, Fun Fact, der Ronald Lacey, der diesen fiesen Nazi spielt, den Tod, der spielt in Teil 3 den Himmler.
Ah, ja, da, und das weißt du, es ist super witzig, weil ich habe mir auch aufgeschrieben bei Notizen, so ein richtiger Himmler-Typ. Das war mir aber nicht bewusst.
Ja, passt.
Aber
ja,
super
passt.
Witzig, ja. Okay. Also witzig, ja. Himmler, haha. Okay. Das hatte ich mir halt auch so notiert und deshalb spannend, dass er den dann auch gespielt hat. In dieser Szene wahrscheinlich, wo er dann noch in Berlin ist, ne?
Ja, genau.
Genau.
Ja, für Oscars hat er bekommen, vielleicht das noch erwähnenswert. Mhm. War auch nominiert sogar für den besten Film, hat ihn aber nicht bekommen. Sondern dieser Sportlerfilm, ich komme gerade nicht auf den Titel, wo diese berühmte, sehr, sehr berühmte Vangelis-Melodie her ist, die immer gespielt wird, wenn in Zeitlupe irgendjemand läuft. Weißt du, was ich meine?
Da denke ich erst an Baywatch, muss ich sagen. Also das läuft bei mir immer ab, wenn Leute in Zeitlupe laufen.
Ja, das sieht ja ähnlich, aber dieses...
Ist das die Stunde des Siegers?
Kann sein. Geht um zwei Läufer.
Ja, doch, das wird er sein. Ja, das wird er sein, ja. Von dem später aber kaum noch jemand geredet hat.
In der Tat.
Wie gesagt, Spielberg, George Lucas, da bleibt jetzt keine Zeit mehr für. Da haben wir auch noch viele andere Filme, gerade bei Spielberg, über die man auch mal reden müsste. E.T. natürlich, ne? Unheimlich Begegnung der dritten Art, Jurassic Park.
Sehr gerne.
Da sind ganz viele tolle Sachen dabei und dann reden wir auch noch mal ein bisschen mehr über Spielberg selbst.
So sei es und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Und manchmal muss man ja sagen, dass die Leute nochmal so ein Like oder sowas da lassen müssen. Oder so eine Sternebewertung.
Eine Sternebewertung. Auf jeden Fall, die brauchen wir ganz dringend. Sternebewertungen bei Spotify und auch sonst, wo ihr uns hört. Das wäre ganz großartig.
Tolle Sache. Gut.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.